Liebe Brüder und Schwestern, ganz herzlich grüße ich euch alle in den teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus, alle, die gekommen sind von nah und von fern und ebenso alle, die mit uns jetzt verbunden sind durch die Übertragung. Der Herr segne euch alle, uns alle aus dem Reichtum seiner Gnade. Ganz besonders möchte ich heute die Brüder aus Brasilien willkommen heißen. Einmal Pastor Eliezer, unseren Pastor aus einer schönen Insel im Norden Brasiliens mit seiner Ehefrau. Brüder aus Portugal sind hier in unserer Mitte. Dann habe ich gehört, sind Brüder aus Angola hier in unserer Mitte, die zum ersten Mal hier sind. Wir heißen alle ganz herzlich willkommen, woher ihr auch immer gekommen seid. Ihr habt weite Reisen hinter euch gelegt, aber der Herr wird es lohnen. Ihm sei Ehre und Dank. Wir haben schon köstliche Gesänge heute Abend vernommen. Lieder, die von der Gnade des Herrn sprechen und von dem Heil, das in Jesu Blut und Wunden ist. Und das können wir nicht genug rühmen, Brüder und Schwestern. Wir können gar nicht genug dem Herrn Lob und Dank darbringen für das, was er Großes an uns getan hat. Fühlt euch alle wohl hier im Hause des Herrn. Wir sind überzeugt, dass der Herr uns auch heute Abend reichlich segnen wird. Wir wollen auch noch ein Loblied anstimmen, und zwar direkt Nummer 1 aus den kleinen Heftchen. Ich will von meinem Jesu singen. Nummer 1.
Von seinem Blick sehen, von seinem Blick sehen, Kreuzes Heiligen, von seinem Blick sehen.
Lob und Dank. Singen wir noch Nummer 9, seliges Wissen, Jesus ist mein. Nummer 9. Amen. Dankeschön. Ja, wir können immer wieder seiner Gnade rühmen, seiner Treue. Er ist uns alles geworden. Er ist unser Leben, unser Sonnenschein, unser Licht, unsere Freude. Brüder und Schwestern, wenn wir wirklich ernsthaft überlegen, nur er kann uns wahre Freude und wahren Frieden schenken. Nirgendwo werden wir es finden in dieser Welt, auch nicht bei Menschen, aber beim Herrn. Da ist das volle Heil. Und wir glauben, dass auch heute Abend der Herr uns reichlich mit den Strömen und Fluten der Liebe und der Gnade segnen wird. Lasst uns im Gebet sein, lasst uns mitgehen, unsere Herzen öffnen und in Erwartung sein. Und die himmlische Speise, das himmlische Manna, lasst uns das heute essen mit Freuden. Wir sind am Tische des Herrn versammelt, am Mahl des Herrn, und er will uns reichlich segnen, auch heute Abend. Wir wollen ein Wort zur Einleitung lesen, und dann wird Bruder Alfred Borg mit uns beten. Wir wollen das Wort aus Kolosser Kapitel 1 lesen. Kolosser Kapitel 1, ab Vers 21. Ich bitte, dass wir alle aufstehen, während wir das Wort lesen. Kolosser Kapitel 1, ab Vers 21. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlichen Sinnes in euren bösen Werken waret. Jetzt aber hat er euch in seinem Fleischesleibe durch seinen Tod versöhnt, um euch als heilig, untadelig und unanklagbar vor ihm darzustellen. Wofern ihr im Glauben fest gegründet und unerschütterlich beharrt und euch nicht von der Hoffnung abbringen lässt, die in der Heilsbotschaft beschlossen liegt. Diese habt ihr vernommen. Sie ist ja in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel verkündigt worden. Und ich, Paulus, bin ihr Diener geworden. Bis hierhin dieses teure Gotteswort.
Lasst uns gemeinsam beten. Gesegneter himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Abend, für diese Versammlung. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für das kostbare Wort, das wir gemeinsam mitgelesen haben. Herr, wir bitten dich gemeinsam, wirke heute Abend in unsere Mitte, an unsere Herzen. Komm du zu deinem Recht in unsere Mitte. Und überall da, wo diese Versammlung übertragen wird, Herr, wir bitten dich, gib Gnade zum Reden, gib Gnade zum Hören, gib Gnade, das, was du uns sagst, aufzunehmen und zu glauben. Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist und dass du unsere Herzen siehst und das tiefe Verlangen, das uns hier an diesem Ort geführt hat, heute Abend. Bitte, Herr, wirke in mächtiger Weise in unserer Mitte, Herr. Und wenn Kranke in unserer Mitte sind, heile sie heute Abend. Wenn Gebundene da sind, mache sie frei. Herr, und wenn Menschen in unserer Mitte sind, die noch verloren sind, rette sie heute Abend. Wir danken dir, dir ist alles möglich. Auch heute Abend schauen wir auf zu dir. Bitte dich gemeinsam, stärke unseren Bruder nach Geist, Seele und Leib, dass er dein Wort verkündigen kann, in mächtiger Weise das sagen kann, was du sagen möchtest. Wir danken dir für alles, heute Abend, in Jesu Namen. Amen.
Ja. Singen wir noch den Chorus. O, es ist Jesus, o, es ist Jesus.
Yeah. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Ich wusste nicht, ob noch ein Lied gesungen wird zur Ehre des Herrn. Es ist einfach wunderbar, dass in Tausenden von Liedern die Erlösungstat unseres Gottes besungen worden ist und das wirklich in allen Sprachen und Nationen. Herzlichst willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Und wie unser geliebter Bruder schon sagte, wir heißen alle von nah und fern herzlichst willkommen. Wir haben Grüße aus Kinshasa, aus Johannesburg, aus Pretoria, aus Argentinien, aus Abidjan, aus Neu-Delhi, vom Bruder Etienne Genton, vom Bruder Graf, vom Bruder Inodi, vom Bruder Gilson, vom Bruder Kupfer, vom Bruder Nyagi aus Nairobi. Ich weiß nicht, ob ich diesmal alle notiert habe. Dann möchte ich den Besuch aus Südamerika, aus Chile und Brasilien besonders herzlich willkommen heißen, aus der Kongo-Republik, auch aus Portugal, wirklich von überall. Alle anderen sind ja schon immer mal hier gewesen. Besonders alle, die heute zum ersten Mal hier sind. Dann haben wir Grüße aus Swasiland, Grüße aus Tansania, Grüße aus Wien, Grüße aus der Elfenbeinküste, Grüße aus Burundi, Grüße von Bruder Richards, Grüße aus Bukarest, Grüße aus Blantyre, Malawi, Grüße aus Burkina Faso, Grüße von Bruder Israel, nochmal Grüße aus Burundi, Grüße aus Goma, Kongo-Republik, Grüße von Bruder Yannick, Grüße von Bruder Moses aus Denver, Colorado, Grüße aus Goma, Kongo-Republik, Grüße aus Ottawa, Kanada, Grüße von Bruder Chilumba oder Chilumbu und nochmal ein Gruß aus Denver und nochmal Grüße aus Pakistan, Grüße aus Ashdod, Israel. Ja, und dann als letztes Grüße aus Kujie, Rumänien, mit der Bemerkung, dass sie dankbar sind für Bruder Matthias Henrich, den Gott dazu gebraucht hat, die Botschaft in Rumänien unter das Volk zu bringen. Dann haben wir besonders unsere Brüder aus Kongo-Republik, die dabei waren, als wir diese Riesenversammlungen hatten. Ihr wisst ja, die kleinste war über 3000 und die größte gerade unter 20.000. Und wir haben heute mit Bruder Tati, der mein Übersetzer war, noch mal auf ein Foto geschaut. Es hieß, auf dem Wege zum Flughafen werden noch einige Brüder unterwegs zusammenkommen und sie bitten dich einfach, noch Fragen zu beantworten. Und als wir dort ankamen, waren über 8000 Menschen versammelt, um Gottes Wort zu hören. Und in der ersten Reihe sitzt Bruder Löscher und Bruder Dorfer und hören zu und schauen zu, was Gott getan hat. Besonders unser Bruder Joseph aus Kinshasa. Gott segne dich in besonderer Weise. Dann unser Bruder aus, wie heißt der Ort, nahezu Angola, der vorhin im Büro war. Gott segne dich, Gott segne alle. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Mühe sich unsere Brüder gemacht haben, um all die Versammlungen anzuberaumen und dann auch dabei zu sein und mitzuerleben, was Gott in dieser Zeit tut. Dann habe ich zwei Dinge. Das eine wäre, die letzte Reise hat es mir ein bisschen angetan. Es waren ja die verschiedenen Etappen aus Frankfurt nach Bangkok und von Bangkok nach Manila und von Manila nach Melbourne und von Melbourne nach Sydney und von Sydney nach Mackay. Und das waren insgesamt 34 Stunden Flugzeit, eben mit Unterbrechungen in den verschiedenen Städten und Ländern, um Versammlungen abzuhalten. Der Zeitunterschied 8 Stunden, die Nacht wird zum Tag und umgekehrt. Und das Alter bleibt bei keinem stehen, aber dankbar, dass Gott Gnade geschenkt hat. Und wenn man dann sieht, dass auch in Australien Menschen 4 Stunden fliegen, Australien, eins der größten Länder der Erde, wer von Perth nach Sydney fliegt, hat genau die gleiche Flugzeit wie von Frankfurt nach Tel Aviv. Genau die gleiche Flugzeit. Und so war ich sehr dankbar, dass die Geschwister per Flug oder 16 Stunden Autofahrt auf sich genommen haben und auch dort von weit und breit zusammenkamen, um das Wort des Herrn zu hören. Und ganz besonders, als die Brüder in Sydney und in Melbourne mir sagten, Bruder Frank, wir begleiten dich doch, wir sind doch up to date im Reiche Gottes. Wir haben dich begleitet auf deine Reise durch Kongo Republic. Wir haben all die Versammlungen mitgehört und miterlebt. Einfach urgewaltig, welche Möglichkeiten im Moment gegeben sind, damit alle das Wort Gottes hören und auch das nur zur Information. Im Moment sind Gläubige in 172 Ländern angeschlossen und hören die letzte Botschaft, die Gott uns anvertraut hat. Alles Gnade. Wer hätte damit vor 60, vor 50, vor 40 oder 30 Jahren rechnen können? Und heute dürfen wir das alles miterleben. Auch unsere Brüder, die in 12 verschiedene Sprachen simultan übersetzen, sodass wirklich alle online mithören können und auf den neuesten Stand im Reiche Gottes gebracht werden. Dann Grüße von Bruder Peregrin. Und um es ganz kurz zu machen, wir haben am vergangenen Montag miteinander gesprochen und er sagte mir, Bruder Frank, es war mir auf dem Herzen, vor die Gemeinde zu treten und zu bekennen, dass ich 1979 die verkehrte Entscheidung getroffen habe und dann noch einiges dazu gesagt und dann die Bemerkung, Bruder Frank, ich glaube, dass deine Berufung so wahr ist wie die Berufung des Paulus auf dem Wege nach Damaskus. Und das hat er wiederholt. Das hat er wiederholt. Und zwar jetzt gestern. Gestern haben wir noch einmal miteinander gesprochen, noch zweimal das Gleiche wiederholt. Er selbst kann im Moment nicht, hatte zwei Krebsoperationen, hatte Chemo und kann nicht. Aber er lässt die ganze Gemeinde grüßen und ist mit uns verbunden. Dann die Bemerkung, Bruder Green war der Mann, der mit Billy Paul Brenham auf der gleichen Bibelschule war und der den Dienst Bruder Brenhams schon jahrelang gekannt und dann in den 60er Jahren besonders dafür gesorgt hat, dass per Telefon die Predigten Bruder Brenhams national weit übertragen werden. Und darüber hatte sich Bruder Brenhim sehr gefreut. Bruder Green war derjenige, der als erster zum Unfallort kam, der Bruder Brenhim ins Krankenhaus gebracht hat, der da war, als die Krankenschwester ihm den Bescheid gab, um 16.49 Uhr war der letzte Atemzug des Reverend William Brenhams und er war es, der auch die Beerdigung geleitet hat, gesungen hat, glaube nur, glaube nur. Und er war es, den ich 1966 auf der Beerdigung eingeladen habe, um Zeugnis abzulegen von dem, was er in den Versammlungen Bruder Brenhams miterlebt, gesehen und gehört hat. Das haben wir gemeinsam in vielen Ländern und Städten getan, bis dann die Entscheidung fiel, auf die auch andere reingefallen sind. Doch bei Gott ist alles möglich. Wer die rote Linie nicht überschritten hat und sich nicht am Geiste Gottes versündigt hat, eine Person, und das werde ich nie vergessen, das war der schlimmste Stich, der mich 79 getroffen hat, als diese Person vor mir stand und sagte, dich hat nicht Gott, dich hat der Teufel berufen. Und ich wusste in dem Moment, das ist nicht gegen mich gerichtet, das ist gegen den Herrn gerichtet. Und kein anderer wusste es so gut wie diese Person von der Berufung, von der Sendung, von dem, was Gott damals bis 79 in 85 verschiedenen Ländern schon getan hatte. Doch bei Gott ist immer noch Gnade. Amen. Er vergibt, was aus Unwissenheit geschehen ist. Und solange die Gnadenzeit währt, solange können alle kommen und glauben und selig werden. Noch ist Vergebung, noch ist Gnade. Erst wenn die Gnadenzeit vorbei sein wird, dann ist es für immer zu spät. Also seid Gott dankbar. Die rechte Entscheidung zum rechten Augenblick getroffen zu haben. Seid dankbar, dass der Herr euch das Verständnis für die Schrift geöffnet hat. Stellt euch vor, es könnte der größte Gottesmann auftreten. Wenn Gott nicht Gnade schenkt, können die Menschen nicht glauben. Und unser Herr hat es doch in Johannes 8, Vers 24 gesagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in eurer Sünde sterben. Der Unglaube ist einfach tödlich. Der Unglaube ist tödlich. Und der Glaube, der wahre Glaube, macht lebendig und führt und verbindet uns mit Gott. Heute werden wir uns nicht mit dem befassen, was auf Erden vor sich geht, vielleicht nur eben die Bemerkung, was mit Israel geschieht, wie die Verhandlungen ihre Fortschritte machen und wir nur noch zwei Worte, Schlagworte in der Presse und im Internet stehen, nämlich Friede und Sicherheit. Darüber sprechen alle Politiker jetzt. Und Paulus hat es doch geschrieben im 1. Thessalonicher, im 5. Kapitel. Wenn sie sagen werden, jetzt ist Friede, jetzt ist keine Gefahr, dann wird sie das Verderben plötzlich übereilen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und was Israel betrifft, so haben wir tatsächlich einfach ein Herz für alle, für alle. Und wer auf die Weltkarte schaut, auf die Umgebung um Israel, der muss lange suchen, ehe er diesen ganz kleinen Punkt findet. Die arabische Welt ist 990 Mal größer als das kleine Israel. Und das kleine Israel, das soll vernichtet, das soll zerstört werden. Das ganze Gebiet, alles ist doch da. Alle haben genügend Platz. Aber, und dann kommen wir noch schnell zu dem Punkt, dass ja die vier Gerichtsengel, die gemäß Offenbarung 9 am Euphrat gebunden sind, auf Tag und Stunde und Jahr warten, damit der dritte Teil der Erde vernichtet werden wird. Ich habe es mir notiert. Der Euphrat ist 2270 Kilometer lang, von der türkischen Grenze bis hin zum Persischen Golf. Überall ist doch Gebiet genug, aber da, wo die Wiege der Menschheit stand, wo das Paradies war und Basra hier unten, bedeutet in deutscher Sprache, in allen Sprachen Paradies. Da, wo die Menschheit begonnen hat, da wird sie auch, von da an wird sie auch das Ende erreichen. Aber ehe das kommt, wird der Herr die Gemeinde hinwegnehmen. Wir werden nicht durch diese Trübsal hindurchgehen müssen. Und Brüder und Schwestern, als wir so diese göttlichen Lieder, könnte man sagen, gesungen haben von der Gnade, von der Liebe Gottes, sagt mir, was hat Gott noch mehr tun können, als sein Gnadenangebot wahrzumachen und selber zu uns kommen und die Erlösung zu vollbringen und sein teures und heiliges Blut zur Versöhnung und Vergebung zu vergießen. Wir haben es im Wort, das Paulus an die Gemeinde zu Kolosser gerichtet hat, schon mitgehört. Das ist volles Evangelium, das ist volles Heil. Und sagt mir, wer kann es wagen, das Angebot Gottes abzulehnen? Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Es geht ja nicht nur um eine Botschaft, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Es geht ja zunächst darum, dass jeder Einzelne gerettet wird. Und gerettet werden kann nur, wer sich als verloren erkennt und betrachtet und weiß, ich bin ohne Gott, ohne Hoffnung in dieser Welt und bin verloren. Genau wie die Kranken den Arzt benötigen, so benötigen wir als Verlorene den Retter und wohl allen Menschen, die zum Herrn kommen und Gnade bei ihm finden. Bis heute hat er noch keinen hinausgestoßen. Bis heute hat er seine Arme ausgebreitet und ruft allen zu: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Heute werden wir das Mahl des Herrn feiern. Und um es vom Alten Testament her zu beleuchten, worum es eigentlich geht: Der Mensch ist im Bilde Gottes zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen worden, sollte ewig leben. Und dann kam die Prüfung, dann kam der Unglaube, der Zweifel, dann kam der Sündenfall. Und ein für allemal ist die Menschheit von Gott getrennt, dem Tode preisgegeben worden. Und nichts im Leben ist so gewiss wie der Tod. Und nach dem Sündenfall hat Gott, der Herr, gesagt: Oh, dass der Mensch ja nicht seine Hand ausstreckt und vom Baum des Lebens isst und ewig lebt. Dann hätte der Mensch ewiges Leben in seinem sündigen Zustand gehabt. Und deshalb musste Gott, der Herr, Adam und Eva aus dem Paradies hinaus tun und dann den Erlösungsplan, besonders auch in dem, was Gott Mose gezeigt und geoffenbart hat. Und da möchte ich einige Bibelstellen lesen, um uns den Aufbau des Heilsplanes unseres Gottes zu zeigen. Wir haben besonders im 2. Mose, im 4. Kapitel, den Hinweis, wie Gott herausgerufen hat, wirklich herausgerufen hat, und zwar diejenigen, die er dazu bestimmt hatte. 2. Mose, 4. Kapitel, Vers 22. Dann sollst du zum Pharao sagen: So hat der Herr gesprochen, Israel ist mein erstgeborener Sohn, daher fordere ich dich auf, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir diene. Es ist einfach eine Herausführung, die stattgefunden hat, weil Gott sein Volk über Abraham gesegnet hat. Im 2. Mose, im 6. Kapitel, offenbart Gott, der Herr, seinen Erlösungsnamen im Alten Testament. Im Hebräischen stehen hier 4 Buchstaben, J-H-W-H. Und aus diesen 4 Buchstaben ist der Name Yahweh entstanden, der Herr als Retter. Hier steht in 2. Mose, dem 6. Kapitel, in Vers 2, da redete Gott mit Mose und sagte zu ihm, ich bin der Herr. Hier erscheint zum ersten Mal der Bundesname Gottes des Herrn Yahweh. Und dann in Vers 3, ich bin dem Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott erschienen, aber mit meinem Namen Gott der Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Zur Zeit der Herausführung hat Gott seinen Bundesnamen seinem Bundesvolk aus Gnaden geoffenbart. Und dann kam die Herausrufung, lass mein Volk ziehen, lass mein Volk ziehen. Aber der Auszug fand erst statt, als das Lamm geschlachtet wurde und jede Familie das Lamm, das geschlachtete Lamm gegessen und das Blut an die Türpfosten gestrichen wurde. Und Gott, der Herr, sprach, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich schonend an euch vorübergehen. 2. Mose 12 von Vers 1 bis 13 wird alles beschrieben. Und hier in Vers 13 lesen wir, dabei soll dann das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Denn wenn ich das Blut sehe, will ich schonend an euch vorübergehen und es soll euch kein tödliches Verderben treffen. Amen. Also, um jetzt die große Frage, keine Religion, sondern ein Opfer, nicht irgendetwas, sondern Blut. Und wie oft haben wir es hier gesagt, weil die ursprüngliche Sünde im Leibe von Fleisch und Blut geschehen ist, musste der Herr schon im Alten Testament das Lamm schlachten lassen und das Blut an die Türpfosten streichen lassen, bis Johannes der Täufer im Neuen Testament sagen konnte, sehet, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Schon im ganzen Alten Testament ist die Heilsgeschichte des Neuen Testaments vorausgesagt und vorausschattiert worden. Dann haben wir im 3. Mose im 16. Kapitel diese wunderbare Einführung, 3. Mose, 16. Kapitel, in das, was am großen Versöhnungstage unseres Gottes geschah, wie das Lamm geopfert wurde. Hier 3. Mose, 16. Kapitel, Ich lese zunächst nur Vers 2. Der Herr gebot damals dem Mose, sage deinem Bruder Aaron, es dürfe zu keiner beliebigen Zeit jemand in den hinteren Raum hinter den Vorhang eintreten, vor die Deckplatte, die über der Lade liegt. Er müsste sonst sterben, denn ich offenbare mich in der Wolke über der Deckplatte. Die Deckplatte war auf der Bundeslade. Und ich habe das heute mal mit Absicht mitgebracht. So sah die Bundeslade aus. So sah die Bundeslade aus. In der Lade war das, was Gott dem Mose gesagt hatte. Und auf diese mit Gold überzogene Deckplatte sollte das Blut dargebracht werden, damit alle, die durch das, was hier geschrieben steht, verurteilt und verdammt wurden, durch das Blut freigesprochen werden und Gnade bei Gott finden. Man muss wirklich auch im Alten Testament nachlesen, wenn wir zum Beispiel im Hebräerbrief, dem 9. Kapitel, lesen, dass unser Herr hinter den Vorhang gegangen ist und sein eigenes Blut dargebracht hat. Hebräer 9. Kapitel, hier können wir direkt von Vers 3 lesen. Hebräer 9 von Vers 3, hier steht es geschrieben, Hebräer 9, Vers 3, hinter dem zweiten Vorhang aber liegt der Teil des Zeltes, der das Allerheiligste genannt wird, mit dem goldenen Räucheraltar, mit der mit Gold überzogenen Bundeslade, in welcher sich der goldene Krug mit dem Manna sowie der Stab Aarons, der Blüten getrieben hat, und die Bundestafeln befinden. Die Bundestafeln, der Vertrag Gottes mit seinem Volke, lag in der Bundeslade. Und auf dieser Bundeslade ist das Blut am Versöhnungstage dargebracht worden. Und im Neuen Testament lesen wir, dass unser Herr und Erlöser als Hoherpriester mit seinem eigenen heiligen Blut in das Allerheiligste eingegangen ist und es für uns dargebracht hat. In Vers 5 oben, aber über der Deckplatte stehen die Cherube der Herrlichkeit, welche die Deckplatte überschatten. Doch hierüber soll jetzt im Einzelnen nichts weiter gesagt werden. Lesen wir einfach nur noch von Vers 11 in Hebräer, dem 9. Kapitel. Christus dagegen ist, indem er als Hoherpriester der zukünftigen Güter kam, durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht, nicht dieser erschaffenen Welt angehört, auch nicht mittels des Blutes von Böcken und Kälbern, sondern mittels seines eigenen Blutes ein für allemal in das himmlische Heiligtum eingegangen und hat eine ewig gültige Erlösung vollbracht. Eine ewig gültige Erlösung. Daran kann kein Mensch etwas ändern. Kein Feind. Ewig gültige Erlösung. Wenn wir zu weiteren Stellen im Neuen Testament gehen, besonders im Römerbrief, hat Paulus das immer wieder neu dargelegt und uns vor Augen geführt. In Römer, dem 4. Kapitel, lesen wir in Vers 25. Römer, 4. Kapitel, Vers 25. Ihn, der um unserer Übertretungen willen in den Tod gegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Das ist eine völlige Erlösung, die Gott, der Herr, uns aus Gnaden geschenkt hat. In Römer 5, Vers 1 lesen wir die herrlichen Worte vom Glauben und der Rechtfertigung. Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, bist du's, hast du's angenommen. Glaube, Glaube an die göttliche Rechtfertigung. Dir wird nichts angerechnet. Es ist alles auf das Lamm Gottes gelegt worden. Wir haben Anteil an der ewig gültigen Erlösung. Und die gesamte Vergangenheit gilt nicht mehr, sondern das, was Gott aus Gnaden in unserem Leben getan hat. Lesen wir es noch einmal in Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben. Unglaube ist uns im Wege. Der Glaube öffnet uns den Zugang. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Seele, hast du den Frieden Gottes? Hast du die Gnade Gottes? Hast du die Erlösung persönlich erlebt? Heute ist der Tag des Heils. Heute ist ein besonderer Tag. Heute soll niemand verloren von dannen gehen, sondern alle sollen an der Erlösung, an der Vergebung Anteil haben. In Römer, dem 5. Kapitel in Vers 9 lesen wir, so werden also jetzt, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, noch viel gewisser durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Nicht du hast dich gerechtfertigt, nicht ich, sondern durch sein Blut, durch sein Blut, das auf der Bundeslade dargebracht wurde, so ist keine Verurteilung mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Das Urteil hat der Erlöser auf sich genommen. Und dann lesen wir hier im 5. Kapitel, noch in den Versen 12 und 13. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineingekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil sie ja alle gesündigt haben. Ja, das ist doch Tatsache. Wer ist denn hier geblieben? Alle, die gekommen sind, sind auch gegangen. Und jetzt kommt etwas ganz Wunderbares, damit wir wissen, nur kurz gefasst wissen, wozu das Gesetz gegeben wurde. in Römer 5, Vers 13. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt vorhanden. Die Sünde wird aber nicht angerechnet, wenn kein Gesetz vorhanden ist. Wenn er nicht gesagt hätte, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht afterreden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren, dann wüsste es kein Mensch. Aber Gott hat es gesagt, hat das Gesetz gegeben, um uns von den Übertretungen zu überführen, damit seine Gnade in unserem Leben walten kann. Das Evangelium und der gesamte Heilsplan unseres Gottes ist einfach wunderbar. Aus Römer 5 noch die Verse 18 und 19. Aber wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechttat für alle Menschen zur lebenwirkenden Rechtfertigung. So wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle zum Leben geführt. Und dann Vers 19, wie nämlich durch den Ungehorsam, des einen Menschen, die vielen als Sünder hingestellt worden sind, ebenso werden auch jetzt, höre gut zu, durch den Gehorsam des einen, die vielen als Gerechte hingestellt. Gehorsam, bis zum Tode am Kreuz. Was fordert Gott, der Herr, von uns? Einfach völlige Hingabe, kein innerer Widerstand, sondern Glauben und Vertrauen und Gehorsam an das und dem gegenüber, was der Herr uns aus Gnaden geschenkt und geboten hat. Dann kommen wir noch zu Römer, dem 8. Kapitel, Römer 8. Kapitel, Vers 29 und 30. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Das ist Evangelium. Das ist Heilsbotschaft, die wir verkündigen dürfen. Gehorsam bis zum Tode am Kreuz, das allumfassende Opfer dargebracht. Keiner braucht verloren zu gehen. Alle können gerettet werden. Und dann die Vollendung des Erlösungswerkes in Vers 30 in Römer, dem 8. Kapitel. Und die, welche er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Schon geschenkt. Bei Gott ist alles schon vollendet. Wir warten nur noch auf die Wiederkunft des Herrn und die Verwandlung unserer Leiber aus der Sterblichkeit in die Unsterblichkeit. Petrus hat es so zusammengefasst im 1. Petrus im zweiten Kapitel. 1. Petrus, zweites Kapitel. Hier haben wir das, was dem Gottesmann wichtig war und was er uns in seinem Brief hinterlassen hat. 1. Petrus, zweites Kapitel, Vers 24. Mit Blick auf unseren Herrn. Er hat unsere Sünden selber mit seinem Leibe an das Holz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden freigemacht, der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden ist uns Heilung zuteil geworden. Das ist Evangelium, volles Evangelium. Es ist vollbracht. Und deshalb könnt ihr auch mich verstehen, wenn wir diese kostbare göttliche Botschaft den Menschen bringen, dann möchten wir, dass es angenommen wird. Wir fühlen Schmerz für alle, die abwinken, für alle, die meinen, selig zu werden durch irgendein Ritual einer Kirche. Bis jetzt hat noch keine Kirche einen Menschen selig gemacht. Gott, der Herr, macht selig durch den Glauben, durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Alles andere steht Gott im Wege und das brauchen wir nicht. Dann gibt es ein herrliches Wort im Alten Testament, im Propheten Micha. Im Propheten Micha hat der Herr schon sagen lassen, wie er es mit den Sünden halten wird und was geschehen wird, wenn es soweit ist und wie es dann auch geschehen ist. Micha, 7. Kapitel, die letzten 3 Verse. Micha 7, die letzten 3 Verse. Wer ist ein Gott wie du, der Sünden Schuld vergibt und an den Missetaten des Überrestes seines Eigentumsvolkes vorübergeht, der nicht ewiglich an seinem Zorn festhält, sondern Freude an der Gnade hat. Amen. Schon im Alten Testament nicht am Zorn festhält, sondern Freude an der Gnade hat. Und jetzt kommt das Urgewaltige. Er wird sich unser aufs Neue erbarmen, wird unsere Verschuldungen niedertreten und alle unsere Missetaten in die Tiefen des Meeres versenken. In die Tiefen des Meeres versenken. Und irgendjemand sagte, direkt über dem Meer steht die Überschrift Fischen verboten. Ins Meer der Vergessenheit bis ganz nach unten. Fischen verboten. Da braucht sich kein Mensch Mühe zu machen, um irgendetwas zu finden. Es ist nichts mehr zu finden. Versenkt, 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 bis auf den Meeresboden. Das ist Evangelium. Schon im Alten Testament. Und so sehen wir auch noch in Vers 20, du wirst an Jakob Treue, an Abraham Gnade erweisen, die du unseren Vätern zugeschworen hast in den Tagen der Vorzeit. Einfach urgewaltig. Schon im gesamten Alten Testament angekündigt, Psalm 103, der dir all deine Sünden vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Und dann Jesaja 53, er nahm unsere Schuld auf sich, unsere Krankheiten, alles hat er getragen. Und dann durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ganze Alte Testament hat Zeugnis von dem abgelegt, was Gott in seinem Heilsplan beschlossen hatte. Und dann sehen wir unseren Herrn und Erlöser in seiner Menschheit. In seiner Menschheit. Er ist Mensch geworden. Er ist Herr geblieben, der groß ich bin. Aber um unseretwillen musste er uns dem Leibe nach gleich werden. An Gebärden als Mensch erfunden, um sterben zu können. Und siehe da, im Psalm 22, als er deinen und meinen Platz eingenommen hat, an deiner und meiner Stelle ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Moment, als unser aller Schuld und Sünde auf ihn, das Lamm Gottes, gelegt wurde. Und im nächsten Augenblick ging in Erfüllung. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Von einem Moment auf den anderen war die Erlösung vollbracht. Und durch die Auferstehung unseres Herrn hat er es bewiesen, dass er den Tod besiegt hat. Tod, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wir haben es hier am Mittwochabend kurz erwähnt, wie in 1. Mose 3 geschrieben steht von dem Schlang. Er wird dir in die Ferse stechen, und du wirst ihm den Kopf zertreten. Nicht an die Hüfte, nicht irgendwo, sondern die Ferse. Wisst ihr, was die Ferse ist? Ja? Manche sagen Hacken dazu, nicht? Ja, an die Ferse. Nicht? Wenn du einen Schritt machst, dann hebt sich der Fuß auf und dann kommt der Stich in die Ferse. Und das war gut so, denn als der Stich kam, konnte unser Herr zutreten und konnte dem Schlang den Kopf zertreten und hat den Sieg aus Gnaden geschenkt. Hölle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gelobt und gepriesen sei unser Herr und Gott. Jedes Wort Gottes hat seinen Platz und wir dürfen unserem Herrn die Ehre geben, auch dafür, dass wir jetzt den Heilsplan Gottes für unsere Zeit erkennen dürfen und nicht in Selbstgefälligkeit daran vorübergehen. Und alle, die Gnade bei Gott gefunden haben, werden erkennen, was der Herr in unserer Zeit gemäß seinem Worte aus Gnaden tut. Wir können nicht näher darauf eingehen. Freuen wir uns über die vollbrachte Erlösung, dass wir Gottes Kinder aus Gnaden werden durften. Dass wir dem Ungehorsam wirklich abgesagt haben. Und wie Paulus schreibt, als gehorsame Gotteskinder unser Leben, ja ein Gott wohlgefälliges Leben führen können. Auch mitten in aller Trübsal, mitten in allen Prüfungen, der Herr geht mit uns und er wird uns aus Gnaden hindurchtragen. Amen. Heute haben wir das Mahl des Herrn als Erinnerung an das vollbrachte Erlösungswerk. Und alle vier Evangelien berichten darüber, ob es Matthäus 26 ist, ob es Markus 14 ist, ob es Lukas 22 ist, alle Evangelien berichten darüber. Und ob es Johannes 13 ist, alle berichten über das, was damals geschah, über den Verrat, über die Dornenkrönung, über Gethsemane, über den Weg an das Kreuz. Und unser Herr ist wirklich den schwersten Weg gegangen, den jemand gehen kann. Und hat tatsächlich alles aus Gnaden auf sich genommen und uns die völlige Erlösung aus Gnaden geschenkt. Lesen wir 2, 3 Verse aus den Evangelien, Matthäus 26. Hier steht geschrieben, Matthäus 26, Vers 28 und 29. Denn dies ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes. Sag doch Amen. Das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Nicht der Wein ist ausgegossen worden, sondern das Lamm Gottes hat sein teures und heiliges Blut zur Vergebung unserer Sünden vergossen. Das Blut des neuen Bundes, nicht wie in 2. Mose 12 oder 2. Mose 24, dass ein Lamm genommen wurde. Hier ist das Lamm Gottes, sehet, das ist das Lamm Gottes. So hat es der Wegbereiter bei dem ersten Kommen Christi gesagt, sehet, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Und hier unser Herr und Erlöser, ehe er mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen ist, hat er gesagt, denn dies ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Nehmt es an. Nehmt es an. Es geschah für dich, es geschah für mich, es geschah für uns. Es muss aber auf und angenommen werden. In Markus, dem 14. Kapitel, lesen wir Markus 14. Kapitel, Vers 24. Markus 14, ja, man müsste von 22, von Vers 22 lesen. Und während des Essens, also während dem Passamahl, nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen, mit den Worten, nehmet, dies ist mein Leib. Da nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Nahm wieder Bezug nehmend auf sein Blut in Vers 24, und er sagte zu ihnen, dies ist mein Blut, das Bundesblut, das für viele vergossen wird. Und dann mit Bezug auf den Kelch sagt er in Vers 25, wahrlich, ich sage euch, ich werde von dem Erzeugnis des Weinstocks hinfort nicht mehr trinken bis zu dem Tage, an dem ich es neu trinke im Reiche Gottes. Wir sind ja alle zum Abendmahl des Lammes geladen worden und warten darauf, dass der Herr uns heimnimmt und wir dann mit ihm das Mahl haben werden. Dann genauso in Lukas 22, auch hier haben wir das, was der Herr gesagt hat. Lukas 22, Vers 19 und 20. Dann nahm er Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso tat er mit dem Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir haben all diese herrlichen Bibelstellen, die unser Herr uns aus Gnaden geschenkt hat. Und wir haben durch die Heilige Schrift tatsächlich die gesamte Orientierung bis hin zum Johannesevangelium, dem 13. Kapitel. Diesem Lieblingsjünger Jesu war es wichtig, einfach wichtig, auch darüber zu schreiben, was nach dem Mahl geschehen ist. Damals geschah, unser Herr hat den Jüngern die Füße gewaschen. Johannes 13 von Vers 4, er erhob sich nach dem Mahl von seinem Platz, legte die Oberkleidung ab, nahm einen linnenen Schurz und band ihn sich um. Danach goss er Wasser in die Waschbecken und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit einem linnenen Schurz zu trocknen. Wenn wir hier weiterlesen, dann sehen wir ganz genau, was an dem Tage geschehen ist. Und dann kommen wir zu Vers 12 und danach Johannes 13, Vers 12. Nachdem er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleidung wieder angelegt und seinen Platz am Tisch wieder eingenommen hatte, sagte er zu ihnen, versteht ihr, was ich an euch getan habe? Ihr redet mich mit Meister und Herr an und habt recht mit dieser Benennung, denn ich bin es wirklich. Vers 14. Wenn nun ich, der Herr, und Meister euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr ebenso machet, wie ich an euch getan habe. Und dann kommt der gewaltige Vers: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Gesandter nicht höher als sein Absender. Also, niemand darf sich über den Herrn und über das Wort erheben. Der Herr hat das letzte Wort gesprochen und wir glauben von Herzen, was er uns gesagt hat. Fassen wir es zusammen. Die völlige Erlösung, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat, nehmen wir dankbar an. Und wir richten noch einmal das herrliche Wort aus 2. Korinther 5 an alle, wie Paulus es damals zum Ausdruck brachte. Wir rufen an Christi statt. Wir rufen als seine Boten an Christi statt. Lasset euch versöhnen mit Gott. Das ist die göttliche Botschaft. Der große Versöhnungstag Gottes mit der Menschheit hat stattgefunden. Der Hohepriester, unser Herr und Erlöser, ist in das himmlische Heiligtum eingegangen, hat sein Blut auf dem Gnadenstuhl dargebracht. Alle Verdammnis, alles ist von uns genommen worden. Sein Blut spricht lauter als das Blut Abels, ruft Vergebung, Versöhnung, Gnade und Heil. Und wir haben es aus Gnaden annehmen dürfen. Dann ebenfalls mit der Fußwaschung. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Fußwaschung erst praktiziert, oder wir als Gemeinde, nachdem ich in der Gemeinde Bruder Brenhams in Jeffersonville war und dort miterlebt habe, dass nach dem Mahl die Fußwaschung gefeiert wurde. Für mich war es auch neu, aber ich sagte mir, wenn der größte Gottesmann unserer Zeit es für nötig hält, ohne Wenn und Aber zu tun, was der Herr geboten hat, wer bin ich? Und seit der Zeit, als ich dann zurückkam, hatten wir das Abendmahl und die Fußwaschung gefeiert. Und wir sind einfach dankbar, dass wir glauben dürfen und im Gehorsam unter Beweis stellen, dass wir nicht einen Kopfglauben haben, sondern einen Herzensglauben, der uns mit dem Gehorsam verbindet. Der Glaube, wie die Schrift sagt, verbindet uns mit dem Gehorsam. Ich kann mich noch daran erinnern, ein ganz berühmter Pfingstprediger, Osteuropa, Missionar, sprach perfekt Russisch, Polnisch, Englisch und Deutsch. Und er hat sich darüber lustig gemacht und hat gesagt, Fußwaschung, ich lasse mir meine Schuhe putzen. Nein, nein, nicht mit mir, nicht mit mir. Jedes Wort Gottes ist heilig. Und wie hier geschrieben steht, ein Knecht steht nicht über seinem Herrn. Und wenn der Herr und Meister seinen Jüngern die Füße gewaschen, was soll ich als Knecht tun? Bitte dem Herrn unterordnet sein und tun, was er in seinem Worte gesagt hat. Dann ist die Frage gestellt worden, wer kann am Abendmahl teilnehmen? Ich sage das, so wie ich es sehe, es wird uns kein Alter in der Schrift angegeben, aber von unserem Erlöser in seiner Menschheit erfahren wir von seiner Geburt, von der Beschneidung am achten Tage und dann erfahren wir von ihm, als er 12 Jahre alt war und eine Pilgerreise nach Jerusalem gemacht hat und dort mit den Schriftgelehrten über das Wort Gottes gesprochen hat, so vertieft gesprochen hat, dass sein Papa und seine Mama oder Maria und Josef 3 Tage reisen unterwegs waren in Richtung Heimat und nicht festgestellt haben, dass er fehlt, dass er gar nicht unter der Pilgerreise ist. Und als sie nach Jerusalem zurückkamen, haben sie ihn da gefunden, wo sie ihn zurückgelassen haben, im Gespräch mit den Schriftgelehrten im Tempel. Und daraus habe ich entnommen, dass die Volljährigkeit in der Gegenwart Gottes mit dem 12. Jahr angesetzt werden kann. Ich habe dafür keine weitere Bibelstelle, aber seid ehrlich, wenn wir anfangen, den Kindern das Mahl auszuteilen, wo hören wir dann auf? Zuerst muss die Erlösung auf- und angenommen werden. Zuerst muss der Heilige Geist uns von der Sünde überzeugen. Zuerst müssen wir doch gerettet werden, um dann auch das Abendmahl in würdiger Weise feiern zu können. Also alle, die aus Gnaden die Erlösung auf- und angenommen haben, fühlt euch einfach frei, wie die Heilige Schrift es uns, und ich lese es auch gleich, im 1. Korinther, dem 10. und dann auch im 11. Kapitel gesagt hat, hier im 1. Korinther, dem 10. Kapitel, in Vers 16 und 17, 1. Korinther 10, 16 und 17, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Also, wir müssen die Gemeinschaft, die Versöhnung, die Verbindung durch das Blut Christi haben. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Es gehört einfach zusammen. Und dann in Vers 17, weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Und dann im 11. Kapitel, 1. Korinther, 11. Kapitel, hier steht von Vers 23 geschrieben, denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch auch überliefert habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, dies ist mein Leib für euch, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Amen. Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Dann natürlich noch die Mahnung, wer daher in unwürdiger Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird sich am Leibe und am Blute des Herrn versündigen. Jeder prüfe sich also selbst und esse dann erst von dem Brot und trinke von dem Kelch. Also nicht einer prüft den anderen, jeder prüfe sich selbst und danach esse er. Keiner, der die Erlösung auf und angenommen hat, der wirklich biblisch gläubig geworden ist, und das erkennt man daran, ob wir Markus 16,16 glauben und im Gehorsam erfüllen, wie geschrieben steht, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Alles gehört zusammen und der Gehorsam ist das Wichtigste bei den Gläubigen. Ungehorsam ist wie die Sünde der Zauberei. Und die ganze religiöse Welt ist im Ungehorsam verstrickt und gefangen gehalten. Die wahrhaft Erlösten sind aus dem Ungehorsam, aus dem Unglauben, aus der Verstrickung, aus allen Traditionen herausgerufen worden. Wir sind ein Eigentum des Herrn, losgelöst, freigekauft durch das Blut des Lammes. Wir sind Gottes ewiges Eigentum, wie wir gehört und gelesen haben. Dann noch etwas, was alle, die in anderen Ländern sind, betrifft. Wir haben an dieser Stätte den Wert darauf gelegt, zu sagen, dass wir einen Kelch und bei unsere Versammlung hier, wir sehen, hier sind vier Segmente und wir nehmen vier Kelche. Aber die ganze amerikanische, ganze englisch sprechende Welt hat keinen Kelch. Die haben 36 Gläser und die 36 Gläser werden gefüllt. Na, nochmal 36, nochmal je nachdem, wie viele teilnehmen werden. Und das ist absolut und völlig unbiblisch. Also, ich erinnere mich an 1959, als der große Evangelist aus den USA nach Frankfurt am Main kam und dieses Abendmahl mit den vielen Gläschen eingeführt hat. Und ich war der Einzige, nach meinem Kenntnisstand, der es an mir vorbeigehen ließ. Alles waren Krümel und jeder sollte nun von den Krümeln nehmen und jeder sollte ein solch kleines Gläschen nehmen und dann würde er den Befehl vorne erteilen. So, jetzt könnt ihr essen und dann Pause und jetzt könnt ihr trinken. Nicht mit mir. Wir gehen einfach zum Worte Gottes. Amen. Und Brüder und Schwestern, auch wenn wir uns die Versammlung anschauen, ein Kelch hier, und die beiden Kelche, die rechts und links ausgeteilt werden, der eine geht nach oben auf die Empore, verteilt das Brot und dann wird der Kelch nachgereicht und das andere, wenn Leute in den Speiseräumen sind, dann geht der nächste von einer Seite nach unten und teilt aus. Und nach dem Abendmahl kommen alle Brüder hier nach oben und alle Schwestern gehen nach unten und dann werden wir die Fußwaschung haben. Ich hoffe, dass wir es alle verstanden haben und dass auch diese Bemerkungen einfach von Herzen aufgenommen werden. Es ist auch hierin nötig, dass wir einmütig sind und Amen. Wissen, so ist es biblisch und so kann es an diesem Orte richtig Gott wohlgefällig gehandhabt werden und so dürfen wir es tun. Unserem Gott sei die Ehre und der Lobpreis. Alle, die ihr Leben dem Herrn geweiht haben und innerlich bereit sind, sich taufen zu lassen, das gilt schon bei dem Herrn. Das gilt schon bei dem Herrn. Wenn ihr die Erlösung, die Vergebung, die Gnade und das Heil Gottes auf- und angenommen habt und willig und bereit seid, euch taufen zu lassen, dann könnt ihr am Mahl teilnehmen. Möge Gott der Herr diesen Abend in besonderer Weise segnen, dass wirklich niemand, der heute aus dem Alten und Neuen Testament die göttliche Heilsbotschaft gehört, von dem großen Erlösungs- und Versöhnungstag, von dem Blut des Lammes, das dargebracht wurde im Allerheiligsten auf dem Gnadenstuhl und eine ewig gültige Erlösung vollbracht wurde, nehmt es an, nehmt es an und bedankt euch bei Gott, dem Herrn. Dann wird dieser Tag einer der größten Tage sein, den der Herr uns geschenkt und für uns gemacht hat. Amen. Amen.
Oh. Ich möchte uns den Chorus vorlesen. Und zwar heißt es hier: Nur durch Gottes Gnade kann ich bestehen, von der Sünde frei, stetig vorwärts gehen, nimmer zweifelnd mehr, halt ich tapfer Stand, denn die Gnade führt mich mit hoher Hand. Okay. Gut, singen wir ihn.
Nur durch Gottes Gnade kann ich bestehen, von der Sünde frei, stetig vorwärts gehen. Nimmer zweifelt mehr, halt ich doch Verstand, denn die Gnade führt mich mit hoher Hand. Nur durch Gottes Gnade kann ich bestehen, von der Sünde frei, stetig vorwärts gehen. Nimmer zweifelt mehr, halt ich doch Verstand, denn die Gnade führt mich mit hoher Hand.
Lob und Dank sei dem Herrn. Ich meinerseits bin dem Herrn dankbar für die Gnade. Und wie der eine Liederdichter singt, wir alle kennen den Chorus: Ich bin einer, den die Gnade fand. Und wir sind Begnadigte des Herrn. Das haben wir auch heute gehört und sind Gott dankbar dafür, für dieses große Vorrecht. Nun, wir sind, ich sage mal, für heute Abend zum Schluss gekommen. Und wir hätten eine Bitte an alle, an alle. Wir gehen in Ruhe und Frieden, im Frieden unseres Herrn auseinander. Machen nicht viel Gerede, sondern verarbeiten das, was Gott uns geredet hat durch sein Wort. Und gedenken an das, was wir als Gedächtnis vor dem Herrn hier vollzogen haben, beziehungsweise miterlebt haben, dass wenn wir oder wir haben teilgenommen, um den Tod des Herrn zu verkündigen, aber nicht nur der Tod, auch die Auferstehung. Und dafür sind wir dem Herrn sehr dankbar. Nochmal bitte in Ruhe, geht zur Ruhe und lasst alle in Ruhe. Morgen, so Gott will und wir leben, kommen wir wieder zusammen, um aufs Neue zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Lob und Dank sei ihm. Dann hätte ich hier noch eine Uhr. Wer sie misst, kann sie nachher hier abholen. Und jetzt stehen wir auf zum Schlussgebet. Himmlischer Vater, wir sagen dir herzinnigsten Dank für diesen Tag, den du uns gemacht hast und hast um uns bereitet, indem wir Gemeinschaft haben miteinander unter deinem Wort. Gemeinschaft, Herr im Himmel, an dem, was du uns hinterlassen hast als Gedächtnis. O Gott, dank sei dir, dass wir, o Herr, an deinem Leib Anteil haben, an dem, was du vollbracht hast. Dank sei dir dafür. Bitte segne uns alle. Segne alle, die hier sind und alle, oh Gott, die überall gehört haben, sei gnädig. Wir bitten dich um deinen Segen auch. Wenn es noch einen Morgen gibt, oh Herr, schenke uns alle Gnade. Zubereite unsere Herzen, öffne sie, oh Herr, und schenke auch Gnade, dass das gesagt wird, was gesagt werden soll, durch und aus deinem Wort, o Herr. Mein Gott, verkläre es uns allen. Bitte segne du auch die Lippen, dadurch reden kannst und reden wirst. Wir danken dir dafür und bitten dich, sei mit uns. Entlass uns in deinem Segen. Amen.
Amen. Halleluja, sei gegrüßt. Halleluja.